Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Wie Modern Horizons 2 kommen wir auch immer wieder zu jedem neuen Set mit den Spiele oder Exil. Aber erstmal, wer sind wir eigentlich? Ich bin der Frederik. Da drüben ist der Jochen.
Du hast gesagt, wir wissen nicht, wer wir sind. Weil soll ich wissen, ob ich Jochen bin, aber ich sag mal Hallo.
Und wer könnte die andere Person sein?
Ich fühle mich heute, als ob ich nicht mehr weiß, wer ich bin. Aber ich bin, glaube ich, der Fritz und ich glaube, ich bin auch Host von diesem Podcast, so wie ihr beide. Und es ist immer wieder schön, jede Woche.
Glaube ich auch. Aber jetzt, um mal die Party hier im Altersheim zu bringen, bringt uns Wizards mal wieder neuen Nachschub an Dingen fürs Spiel oder Exil. Altbewährt, immer geliebt, hoffe ich. Und um euch kurz das Format vorzustellen, statt ein traditionelles Set-Review zu Modern Horizons 2, haben wir uns Karten herausgesucht aus dem Set, die wir für sehr interessant halten, für einen oder anderen Grund. Und wir geben denen ein Spiel, das heißt, wir finden die Karten super, oder wir geben denen ein Exil, aus welchen Gründen auch immer, komplett subjektiv, muss man hierzu sagen. Und das bedeutet, wir mögen die Karten nicht. Wir erläutern und diskutieren die dann. Und ja, ich glaube, unsere treuen Zuhörer sind des Formats schon bekannt.
Auch die nicht ganz so treuen, glaube ich, kennen das mittlerweile, weil Wizards of the Coast kriegt es halt echt hin, dass gefühlt und wahrscheinlich realistisch sogar tatsächlich jede zweite Folge des Commander Kompass mittlerweile ein Spiel oder Exil sein könnte oder ist. Einfach so viele Produkte und Sets, wie es mittlerweile gibt.
Die meinen das zu gut mit uns. Die müssen endlich aufhören.
Nehmt diese Produkte und seid ruhig und freut euch daran.
Konsumiert. Aber erstmal wollte ich wissen, wie waren für euch so die Spoiler-Saison bis jetzt?
Für mich war das sehr durchwachsen, nicht weil ich das Set blöd finde, sondern einfach weil ich das Set so schwer einschätzen kann. Ich weiß nicht, also ich habe mir diese Listen jetzt mehrfach durchgeguckt und da sind wirklich schöne Karten dabei. Es sind auch Karten dabei, die ich mit Leidenschaft hassen kann. Aber so der Gesamteindruck von dem Set, der ergibt sich mir noch nicht. Der ist irgendwo zwischen absolutem Meme-Lord, also wo sie sich einfach irgendwas genommen haben aus der Magic-Geschichte und das auf 180 hochgedreht haben mit Lustigkeit oder zumindest mit so Meme-Lustigkeit. Und auf der anderen Seite, ja, interessiert mich halt nicht. Und dazwischen sind Karten, die ich total liebe. Also ich kann das ganz schwer einschätzen. Ich weiß nicht, was der Geist hinter Modern Horizon ist.
Ja, mir geht es so ein bisschen, als die Spoiler-Season losging, habe ich mich relativ wenig dafür interessiert, weil ich irgendwie dachte, so Modern Horizons 2, ich fand's cool, weil wir eine Preview-Karte bekommen haben, also allein deswegen ist das Set ganz eng in meinem Herz, hat das für immer einen Platz, aber das Set an sich war jetzt nicht so das, wo ich irgendwie wochenlang oder monatelang mich drauf gefreut habe, aber als dann angefangen wurden, die Karten gespoilt zu werden und dann diese wirklich seltsamen und wirklich witzigen und auch sehr coolen Designs kamen, habe ich schon gemerkt, dass ich das Set sehr cool finde. Es ist halt so ein bisschen, es ist definitiv für mich so das weirdeste Set seit langem. Es ist so ein bisschen wie wenn jetzt irgendwie Commander Legends und Unglued irgendwie ein Bastard-Baby gehabt hätten und das ist jetzt halt dieses Set so ein bisschen.
Ja, ich fand es ein bisschen sehr schwer in vieler Hinsicht, weil eigentlich muss ich sagen, das Set an sich fein, es wirkt nicht so krass, also für mich gibt es jetzt auch so keinen so krassen Fehler wie in Modern Horizons 1, wo sie Snow weiter gepusht haben und Astrolabe, was man von vornherein ja schon gesehen hat, das wird nichts gut enden. Aber eine ganz komische Sache, und da muss ich auch mal fragen, ob das daran liegt, weil wir einen Discord haben, der sich um Commander dreht oder eben Twitter. So viele Leute haben sich über jedes Design beschwert, weil, oh mein Gott, das ist Commander, die machen so viele Legends für Commander und das ist eigentlich Commander Legends 2 und beschweren sich dann, dass Karten in dem Set nicht für Commander sind und das Zeug nicht modern spielbar ist, während die Modern-Spieler da stehen und da wird eine gute Karte nach der anderen geprintet für die und die sind bloß verwirrt, so, hä, was, wieso? Ihr spielst das Format gar nicht mal, hört auf, eine Meinung zu haben, kam mir in vielen Dingen so rüber. Und es war eine sehr komische Sache, wo Leute das wahrscheinlich auch echt nach Commander Legends 2 auch noch betrachtet haben. Aber ich möchte nochmal an der Stelle sagen, im allerersten Ding heißt es Set Modern Horizons 2 und in allererster Linie, wenn was nicht auf einer Karte steht oder auf einer Karte steht, sollte man es erstmal für Modern betrachten, sekundär für Commander. Natürlich bewerten wir heute im Rahmen Commander, aber das bedeutet nicht, dass das Set selbst ein Commander-Set ist.
Ja, aber ich meine, das ist ja immer so, das bei Standard-Releases ja genauso. Also ich finde so ein bisschen, man kann sich nicht mehr ernsthaft als Magic-Spieler bezeichnen, der in so Spoiler-Seasons super aktiv und oder die super aktiv mitdiskutiert und so, also ein sehr involvierter Spieler oder eine Spielerin ist und nicht sich darüber im Klaren ist, dass Commander einfach eine wichtige Customer-Base für Wizards ist. Und es werden einfach Designs für diese Customer-Base in allen Produkten ab jetzt drin sein. So, das finde ich jetzt nichts Bemerkenswertes mittlerweile, ehrlich gesagt. Und ich finde halt so ein bisschen so, dieses so, ja, irgendwie man, das Format kriegt nichts und das Format schon und so. Weiß ich nicht, ob jetzt das so eine fruchtbare Diskussion ist. Also ich finde so, meines Erachtens scheint da schon einiges für Modern dabei zu sein und dann passt es doch so. Dann, also es muss ja jetzt nicht jedes Set für jedes Format 100% immer alles geben, sondern es kann genau. Ja auch manchmal für verschiedene Formate einfach nur jeweils 80% geben.
Aber mir ging es halt hauptsächlich um teilweise Takes von, diese Karte wird wahrscheinlich für Modern für immer einen Sideboard-Staple werden und dann beschweren sich Commander-Spieler, dass sie nicht stärker für Commander gepusht ist. So, hä?
Ja, gut, aber ich würde sagen, lasst uns doch mal, wie wir das so gerne machen, mit Spiel oder Exil direkt eintauchen. Jochen, magst du loslegen?
Ich habe mich schon gefreut, dass ich wahrscheinlich anfangen darf, denn dann kann ich direkt mit einer Boros-Karte anfangen. Es ist ja schließlich der Boros-Kompass. General Pharos Rokirik oder vielleicht Rokiritsch, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist auch egal. Der Legion ist es wurscht, denn er bringt Golems mit. Es ist ein Human Soldier 3-1 für ein beliebiges und Boros. Der hat Hexproof from Monocolored und whenever you cast a Multicolored Spell, create a 4-4 Red and White Golem Artifact Creature Token. Der kriegt von mir ein super, super dickes Spiel. Zum einen ist er halt Boros. Wer hätte es gedacht? Gut, ich habe auch schon mal ein Boros Exil gegeben, aber passiert ja nicht so oft. Aber was mich an dem viel mehr reizt, ist, dass er einen sehr, sehr coolen Schutzmechanismus hat, denn die besten Removal sind halt in den meisten Fällen dann Monocolor, das heißt, man kriegt die nicht so leicht weg. Und er belohnt einen dafür, dass man Boros-Karten spielt, also wirkliche Boros-Karten mit Rot und Weiß. Und es ist auch egal, ob man das als Spellslinger macht oder ob man ein Kreaturendeck spielt. Man kann zum Beispiel aus dem Lorehold Precon da einiges dazu nehmen, was einem hilft. Man kann generell aus Strixhaven sehr viele lustige Karten nehmen oder ältere eben, die gut zur Boros-Legion passen. Und man kriegt dafür immer was. Also du machst sowieso schon was Cooles und dafür kriegst du dann einen Golem. Aber du kriegst halt nicht, wie zum Beispiel bei Tulane, einfach einen absurden Vorteil dafür, dass du einfach das Spiel spielst. Sondern du kriegst was, was dazu passt, dass die Legion halt aufrüstet. Deswegen großes Spiel von mir.
Mein Bruder, der hat ja einen Raidan-Deck, also das ist ja Naya, ich möchte Multicolored-Karten spielen und er spielt ja schon Hero of Precinct 1, was ja quasi ein 2-Mana 2-2 ist, der jedes Mal, wenn du einen Multicolored-Spell spielst, ein 1-1 Human macht und der ist schon gut genug in den Deck. Ich glaube, da freut er sich schon ganz gerne über einen 3-1er, der 4-4er-Tokens spuckt.
Und du meinst Brielle, oder? Oder Brienne? Brienne, oder?
Rienne, glaube ich.
Brienne ist eine andere Ritterin, die es auch gibt. Aber in anderen Franchise. Die kommt in Universes Beyond 2024.
Aber ich finde, das ist eine super solide Karte, weil Hero of Precinct 1 mag ich an sich eigentlich auch schon als Karte. Und den als Commander zu haben, ist einfach solide.
Ja, ich habe mir ein bisschen vorgenommen, generell für unsere Spiel- oder Exils ab und zu einen auf Ruth Bader Ginsburg zu machen und so eine kleine abweichende Meinung zu präsentieren. Und wenn wir jetzt zu harmonisch starten, nehme ich das mal zum Anlass. Ich habe erstmal jetzt kein direktes Problem mit dem Pharos Rokirik. Ich gebe ihm aber jetzt einfach mal ein Exil, weil, wenn ich halt ehrlich bin, macht er halt Tokens, dann castest du wieder was, dann macht er noch mehr Tokens. Dann spielst du wahrscheinlich einen Haufen Combat Tricks und Protection Spells, kriegst noch mehr Tokens und dann haust du halt Leute so. Aber ist das ein, also ich glaube, es ist ein witziges Deck, so von der Game Experience her, aber ist es ein originelles Deck? I don't know.
Du beschreibst die Hälfte deiner Decks.
Deswegen gebe ich einfach mal, ein Exil, einfach damit sozusagen Jochen hier nicht durchkommt mit seiner liebenswerten Boros-Art und Liebe und ab und zu er auch ein bisschen Kontra bekommt für seine...
Ich schreibe das auf die Liste.
Tu das. Wir müssen hier auch ein bisschen aggro sein ab und zu.
Ich bin gespannt, ob meine erste Karte in den Exil bekommt von Jochen. Und ich kann mir das vorstellen, wobei sie grün ist. Und zwar ist es das Verdant Command oder auch Squirrel Command. Für eins und ein Grün, instant, man wählt zwei Modi. Der erste ist, Target Player creates two tapped 1/1 green Squirrel Creature Tokens. Der zweite ist, counter Target Loyalty Ability of a Planeswalker. Der dritte ist, exile Target Card from a Graveyard. Und der vierte Modus ist Target Player gains 3 life. Der Grund, wieso ich diese Karte mag, ist, dass an sich ist es ein besseres Raise the Alarm und es gibt eine Möglichkeit eben in Grün mit Planeswalkern meaningful zu interagieren. Also quasi, wenn jemand eine Ultimate macht von den Planeswalker, kann ich sagen, haha, ich habe einen Counterspell dafür. Und ich finde, solche Interaktionen sind relativ wichtig, auch außerhalb von Blau zu drucken, die halt ihre Stifle-Effekte haben dafür. Und ich finde, es ist einfach eine super solide Karte an sich, weil Raise the Alarm ist eine Karte, die ist zwar immer so ein Meme, passt nie wirklich so gut rein, aber so schlecht ist sie eigentlich nicht, wenn man mal mit der in so einem Limited-Format spielt, wie in Commander Legends. Aber die Karte ist für mich halt wirklich flexibel, weil jeden der Modi kann ich sehen, dass ich den mal spielen möchte. Und die Baseline 2-1-1er zu machen, vor allem in einem Token-Thema, gefällt mir an der Karte sehr gut.
Was hat dich vermuten lassen, dass ich dieser Karte in Exil gebe? Die macht alles richtig, die ist nicht unterdrückerisch und böse, die macht lustige Dinge. Und ich habe ja schon aufgegeben, dass ich sage, oh, das wäre aber viel, also das gibt's in Weiß und jetzt kommt das und ist viel besser. Ist mir wurscht, dann spiele ich halt Celestia, passt für mich auch. Es gibt von mir auch ein Spiel für die Karte, weil, also man kann die einfach wirklich immer brauchen. Und selbst wenn Leute jetzt sagen, aha, Grün hat jetzt was, um die Ultimates von meinen Planeswalkern zu stoppen, da muss ich vorsichtig sein. Wird es eine Karte sein, die die Leute wieder vergessen, dass sie da ist? Und dann kommt sie raus und ballert dir dein Ultimate weg und dann erinnerst du dich wieder dran, dass sie da ist. Was gibt's Schöneres?
Aber ich weiß, wer es in Exil geben wird und es ist der Blackie. Und ihr könntet euch den Gastauftritt von Jochen bei Radio Ravnica anschauen und die bald ihre 100. Folge raushauen. Kleine Shoutout.
Shoutout an dieser Stelle. Ich gebe der Karte aber tatsächlich auch ein Exil schon wieder. Ich weiß, ich bin vielleicht ein bisschen ein Hater heute, aber ich finde erstmal, sie hat nur 3 Modi. Sie hat nicht 4, weil Target Player Gains 3 Life ist kein Mode. Das ist einfach, das existiert nicht. Das wird niemals irgendjemand machen.
Falsch.
Und, ja, ab und zu macht jeder mal irgendwelchen komischen. Es aber gibt weißt du, so in 90%
coole Life-Gain-Trigger.
Ja, bla, bla, bla. Das ist erstmal das eine. Das andere finde ich so, diese, also die, ja, okay, sie kostet nur 2 Mana, aber ich finde alle Modes irgendwie nicht so cool. Außer den mit den Loyalty-Marken, der ist in Ordnung. Und sonst ist einfach nicht so eine Karte, die ich so super, super impactful finde. So, okay, ja, klar, sie kostet nur 2 Mana, dafür kann sie dann schon relativ viel. Aber ich gebe ihr trotzdem Exil, weil, what are you gonna do about it? Und ich gebe auch deswegen in Exil, weil ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass ihr meine nächste Karte haten werdet. Und ich möchte an dieser Stelle eine Bitte aussprechen an unseren Editor, den Freddy, dass er nicht irgendwas jetzt rausschneidet, wenn einer von uns jetzt diesen Namen falsch aussprechen, einfach als Challenge an uns selber. Und zwar ist es Asmura Nomadi Kadaistina Kuldakur. Eine Rakdos-Karte, eine Köchin, eine Höllenköchin. Und sie hat keine Mana-Kosten. Ich glaube, fast alle haben auch mittlerweile schon von dieser Karte was gehört, zumindest sehr, sehr viele von unseren Hörern und Hörern. Hat 3/3, Mensch, Zauberer, Rakdos-Farben und man kann sie casten, wenn man in dem Zug eine Karte abgeworfen hat, dann darf man ein Schwarz-Rot-Hybrid zahlen, um Asmura Nomadica, da ist die Nakuldakur. Nakuldakur, verdammt.
Du, Dakar, du hast sogar falsch geschrieben.
Ja, stimmt, habe ich deswegen auszukasten. Und wenn sie ins Spiel kommt, dann darfst du deine Bibliothek nach dem Underworld Cookbook durchsuchen, was ich auch einfach so hammerwitzig finde, und auf die Hand nehmen. Ich sage gleich noch, was das macht. Und dann hat sie noch die Fähigkeit, du darfst 2 Food Tokens opfern und eine Kreatur deiner Wahl fügt sich selbst 6 Schadenspunkte zu. Und allein dafür, dass eine Kreatur sich selbst 6 Schadenspunkte zufügt, wird diese Karte bereits ein Spiel von mir bekommen. Ich sag noch ganz kurz, was das Underworld Cookbook macht. Das ist ein Artefakt. Das kostet 1 Mana und hat Tappen, wirf eine Karte ab, mache einen Food Token und für 4 Mana und tappen und opfere das Underworld Cookbook, kannst du eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Und für mich kriegt die Karte einfach ein Spiel, weil sie ist einfach fucking hilarious und ich glaube, man kann mit ihr auch ein sehr lustiges Deck bauen. Bisschen irgendwie so Ragdas Artifacts, die Richtung, wie Freddy das ja schon mal vorgelegt hat. Und ich glaube, sie wird auch so ein bisschen eine Commanderin sein, die etwas unterm Radar fliegt.
Ich werde überhaupt nicht versuchen, den Namen auszusprechen. Ich werde die ja auch nicht spielen. Insofern wäre es absolut verschwendete Liebesmühe. Ich werde dich aber enttäuschen, Fritz, und dir auch ein Spiel geben, weil wir seit Anje Falkenrath wissen, dass Madness und Discard, das sind halt einfach mächtige Deckthemen. Und ich finde, die macht das auf eine sehr charmante Weise. Auch mit das Kochbuch ist für mich immer so ein bisschen der Traum, wie man Karten implementiert in einem Set. Weil es gibt das Kochbuch, es gibt Chef's Kiss, es gibt sie. Also du hast dann gleich mal so eine kleine Welt erschaffen, wo diese Figur zumindest mal auf diesen paar Karten funktioniert. Und dafür gibt es von mir schon mal ein Flavor-Spiel auf jeden Fall. Und weil ich glaube, dass die tatsächlich ganz interessant sein kann. Wenn sie auf den ersten Blick nicht unfair wirkt, ist das für mich erstmal gut. Es muss nicht jeder Commander total broken sein. Die wird mir bestimmt ab und zu den Hintern versohlen, da werde ich mich ärgern, dass ich ein Spiel gegeben habe, aber so sei es.
Ja, und ich werde dir auch ein Spiel geben, denn einmal aus einem ganz anderen Flavor-Grund, denn ich bin auch Warhammer-Spieler und ich lieb's ja. Es gibt so dieses kleine Minispiel bei den Ultramarines und einen Charakter, der heißt Robute Gilliman, der Mann, der aus dem Gully kam. Und je mehr man spielt, den Namen immer mehr zu verhunzen, damit man irgendwann mal gegen Benedict Cumberbatch verliert. Und ich denke, die Astra-Mutter holt den Döner ran, ist eine so schöne Karte alleine aus dem Spiel, weil ich werde definitiv ihren Namen verhunzen, aber das ist mit Absicht. Und auch Gameplay-wise finde ich es einfach super, weil natürlich holt man quasi nur einmal diese Karte, weil das Kochbuch wird wahrscheinlich nur einmal Underworlds Cookbook will man wahrscheinlich nur einmal holen, beziehungsweise man möchte das auf dem Feld lassen, weil der erste Modus, dass man das tappt zum Filtern, ist wahrscheinlich der wichtige. Um Food zu machen. Aber gefällt mir halt trotzdem, weil Food-Tokens werden auch noch, finde ich, interessanter mit einer Karte, wo ich später vielleicht darauf zurückkommen werde.
Vielleicht noch kurz zu, und ich muss es jetzt noch ein paar Mal sagen, weil es ja echt peinlich ist, dass ich mir die falsch notiert habe hier. Ich muss aber auch dazu sagen, als ich Asmora Nomadica da Istina Kulda Kur aufgeschrieben habe, habe ich das aus dem Kopf gemacht. Es stimmt natürlich, dass sie Asmora Nomadica da Istina Kulda Kar heißt. Und vielleicht an alle unsere Hörerinnen und Hörer, die eine kleine Eselsbrücke wollen, um damit angeben zu können beim nächsten. Wie ich mir die merke, man kann den Namen schön unterteilen in ein paar Einzelnamen und ich finde, mit Asmora kann man anfangen, das liest sich selber ganz gut. Und dann Nomadi, also so wie der Nomade, das ist die Eselsbrücke, die ich da nutze. Dann ist das nächste, das ist so ein bisschen komisch, Kadaisti, aber das kann man sich dann irgendwie auch merken. Und dann als Nachname quasi Nakuldaka. Und das nur so als kleine Anleitung für alle Leute, die mit diesem Namen vielleicht noch Probleme haben, sich den zu merken. Gibt auf jeden Fall Magic-Trivia-Props, wenn man dann irgendwann mal im Pub-Quiz sagen kann, was ist die Karte mit dem längsten Namen, die nicht in einem Unset erschienen ist.
Finde ich gut, wenn dafür jemand Punkte kriegt. Mit deinem Tipp, dann kriegst du bestimmt auch noch Punkte und eine gute Rezension auf die Folge hier heute.
Ein Pyramid-Scheme.
Das ist verboten, das weißt du genau. Was zum Glück nicht verboten ist, ist guter Graveyard-Hate. Und da hätte ich gleich mal meine zweite Karte rausgeholt, den Sanctifier Envec, das ist ja eine Fantasy-Welt. Zwei weiß. Je suis Envec. Eine Human Cleric, Protection from Black and Red. When Sanctifier Envec enters the battlefield, exile all cards that are black or red from all graveyards. If a black or red permanent spell or card not on the battlefield would be put into a graveyard, exile it instead. Das habe ich mal für mich als Spiel notiert, weil wir hatten ja erst über Graveyard Hate gesprochen oder sprechen über Graveyard Hate durchaus immer mal wieder. Und dieses kleine Kärtchen kostet nur 2 Mana und es schadet 2 Farben, die sehr gut mit dem Friedhof interagieren können. Rot mit sehr vielen Flashback-Effekten, wenn man auf Zauber steht. Und schwarz eher so klassisch als Reanimator. Und das bringt halt eigentlich alles mit. Das ist zum einen kannst du erstmal aussuchen, was du rausexilierst, das ist schon mal gut. Und dann hast du halt, wenn die erstmal auf dem Feld liegt, musst du sie nicht mal flickern, weil du trotzdem schon einen sehr, sehr guten Effekt hast, der verhindert, dass die Sachen überhaupt erst in den Friedhof reingehen. Und ich denke, dass das eine... Ist zwar ein bisschen nischig, die Karte, weil es natürlich nur zwei Farben abdeckt, aber ich denke, das sind in den meisten Fällen die Farben, die wichtig sind, abzudecken.
Ja, ich finde die auch ganz geil. Also wir haben ja schon vor einer Weile uns überlegt, mal eine Folge zu machen zu so Color-Hate-Karten. Die ist ja in unserer großen Box an zukünftigen Themenideen noch mit drin, diese Idee. Und wir haben auch noch unsere Grave-Hate-Folge, die wir noch nicht veröffentlicht haben, glaube ich, noch in der Hinterhand. Da deckt die so ein bisschen zwei Boxen ab. Und es ist schon ein potenter Effekt. Vielleicht ein bisschen mehr relevant in Modern, aber ich glaube, ein Commander durchaus auch relevant. Und das alles auf einem 2-2 Body mit der Protection finde ich wirklich nicht schlecht, weil du hast halt, na klar, du hast eine Eingrenzung auf Black und Red, aber du hast dann quasi sowohl den Exile-Effekt als auch den Rest-in-Peace-Effekt. Oder im Prinzip ist es ja Rest-in-Peace gegen Schwarz und Rot. Finde ich schon auf jeden Fall strong. Ich glaube aber, wenn ich ehrlich bin, würde ich ihr trotzdem, ich würde sie selber dann doch am Ende des Tages nicht in meinen Decks spielen, weil ich weiß einfach, es wird genügend Situationen geben, wo sie dann genau nicht die grünen Sachen entfernt und der grüne Spieler irgendeinen Quatsch anfängt mit Eternal Witness oder dieser neuen Eternalized, Timeless Witness und so und dann irgendwie sich Sachen aus dem Friedhof zurückholt und so und ich mich dann irgendwie nur ärgere, dass ich nicht einfach eine Tormod Script oder irgendwas anderes Langweiliges reingepackt habe in mein Deck.
Was ich an der Karte noch zusätzlich mag, ist, dass sie Protection from Red hat. Je mehr ich in Rot spiele, ist Protection from Red für mich immer interessanter, weil dann kann ich nämlich meine eigenen Boardwipes spielen, die Blasphemous Acts, und ich weiß, dass sie überleben, wenn ich in Boros, in Naya und sonstiges bin. Was ich an der Karte nicht mag, ist genau das, was der Fritz angeschrieben hat, und deswegen gebe ich es ein bisschen Exil, weil auf der Karte sollte stehen, when it enters the battlefield, exile all cards that are black and red from graveyards and everything that Eternal Witnesses targets. Also, dass einfach Eternal Witness nicht getroffen
exile
wird.
Exile all cards named Eternal Witness.
Genau, oder Karten, die mit Eternal Witness zurückgeholt werden, weil ich denke, das gibt leider trotzdem dann den grünen Spieler so einen Edge. Sobald die draußen ist, werden wahrscheinlich nicht so viele Leute ihren Graveyard Removal aktiv anwenden und dann so, ach, der hat ja nur grüne Karten. Und dann passieren trotzdem irgendwelche verrückten Shenanigans da drüben und eventuell ist man dann vielleicht sogar hinten, weil man eben nur Rot und Schwarz raushatet. Und ich weiß nicht, ich finde diesen Eternal Witness Protection fast wichtiger, als dass man Rot den Friedhof wegnimmt mit dem Flashback-Zeug. Und ja.
Liegt vielleicht daran, dass ich ein alter Magierhasser bin.
Ich habe tatsächlich eine Karte, der ich ein Exil geben würde, wo genau das komplett irrelevant ist. Ich dachte gerade an eine grüne Karte, aber sie ist ja schwarz-grün. Das heißt, sie würde auch entfernt werden. Und zwar rede ich von Grist. Von dem haben wir ja schon ein bisschen geredet in unserer Planeswalker-Folge. Der kriegt von mir einfach ein simples Exil, einfach weil ich diese verdammte Wette verloren habe wegen dem und das einfach nochmal hier meinem Hass freien Lauf lassen muss auf den Typen. Was der macht, ist ein Planeswalker. 3 Loyalitätsmarken, kostet 1 Mana und ein schwarzes und ein grünes. Immer wenn er nicht auf dem Battlefield ist, ist er eine 1-1 Insektenkreatur zusätzlich zu seinen anderen Typen, hat +1, erschaffe einen 1-1 Black and Green Insect Creature Token. Und dann millst du eine Karte, falls ein Insekt auf diese Art gemillt wurde, kriegt er noch eine weitere Loyalitätsmarke. Und du machst das nochmal. Dann hat er die -2-Fähigkeit, die sagt, du darfst eine Kreatur opfern. Wenn du das machst, darfst du eine Kreatur oder einen Planeswalker zerstören. Und die -5, jeder Gegner verliert Leben, so viel wie du Kreaturenkarten in deinem Friedhof hast. Ja, ich finde es ein cooles Design und ich glaube, er ist auch lustig und du kannst ihn dann reanimaten und du kannst diesen ganzen Quatsch machen, aber wir haben ja am Anfang gesagt, und das ist ja so ein bisschen das Hallmark, was das Spiel oder Exil von einem objektiven Game oder Set-Review unterscheidet, dass es einfach subjektiv sein darf und ich gebe dem einfach ein Hass-Exil, weil ich einfach mir nicht vorstellen konnte, dass die Leute tatsächlich den zu einem Commander machen, die Regelmenschen. Und dann haben sie einfach hinter meinem Rücken eine Regelveränderung gemacht, damit er jetzt als Commander gespielt werden kann. Und das werde ich Christ nie verzeihen.
Ja, es ist verständlich. Aber ich finde den an sich immer noch cool, weil die Idee halt einfach Kreaturenreanimation und sonstiges auf dem Planeswalker zu spielen, hat zu den gewissen Reiz, den ich an Magic ganz gern mag. Vor allem am Brechen von Systemen.
Von mir kriegt der einfach nur ich weiß es nicht, es ist ein Haufen Insekten. Das ist also Christ kriegt von mir einfach nur ein Exil dafür, dass es ein Haufen Insekten ist. In grün-schwarz. Also das ist für mich so, als ob sich, weiß ich nicht, der Dunghaufen hinter dem Haus erhebt zum Kampfe. Das möchte ich, weder möchte ich da Zeuge sein, wenn das passiert, noch möchte ich Geschichten drüber hören. Deswegen kriegt er einfach ein Exil.
Von mir bekommt übrigens auch noch eine Karte ein Exil aus sehr vielen ästhetischen Gründen. Und es ist Kaldra komplett. Die Art und Weise, weil das hier C-O-M-P-L-E-A-T im Englischen geschrieben, weil es ist halt eine veraltete Version, Complete zu schreiben, und es war mal korrekt, aber es ist halt im echten Leben schon veraltet. Und allein, dass das da draufsteht, ist für mich so mehr dieses Meme an Phyrexia, als dass es eigentlich...
Ja, aber so reden halt die Phyrexianer.
Es ist trotzdem für mich einfach mehr das Meme, weil es ist mir egal, was die da sagen, weil es kommt für mich so, haha, wir wollen lustig und quirky sein. Übrigens, wir wollen lustig und quirky sein, indem man ein 7-Mana-legendäres Artefakt-Equipment ist mit Living Weapon. Also, es kommt mit einem 0-0-Germ rein, an das sich automatisch
Phyrexian-Germ.
Schwarzes Phyrexian-Germ. Also darfst du es nicht spielen, ne?
Living Weapons hasse ich zwar, spiele ich trotzdem.
Indestructible, was? Equipped Creature gets +5/+5 and has First Strike, Trample, Indestructible, Haste and whenever this creature deals combat damage to a creature, exile that creature und hat eine Equip 7. Wo sie gut ist, ist in Modern Stoneforge-Decks, damit man nicht so ein schweres Matchup gegen Fatal Push-Decks hat. Da wird sie wahrscheinlich das meiste Spiel sehen. Für mich bekommt sie aber ein Exil, weil es nimmt alles Coole daraus weg, was Kaldra war, was quasi so eine kleine Mini-Build-Your-Own-Tron, Build-Your-Own-Combo war, wo man drei Ausrüstungen draußen hatte und dann konnte man dann einen Avatar erschaffen. Und alle haben sich an den Avatar equipped, quasi so richtig schön, richtig Voltron-Style.
Wie heißt dieses Viech bei Yu-Gi-Oh!, das da was
in der Exodia. Richtung?
Genau, das Ding, ja.
Und ich weiß nicht, das ist halt einfach für mich so einfach zu bekommen, dieses Kaldra komplett, zusammen mit den auch Artwork. Und ich verstehe das, ja, Phyrexian hat alles übernommen, sogar mittlerweile Kaldra. Aber gleichzeitig haben sie nicht alles übernommen, weil in den Sets sind auch noch Arcbound-Karten. Also gibt es ja dann trotzdem eine Mirren Resistance immer noch auf dem Plane. Also haben sie es doch nicht übernommen.
Also zum einen, natürlich gibt es eine Mirren Resistance, denn du wirst doch nicht denken, dass eine amerikanische Firma eine komplette Plane einfach dem Bösen überlässt. Das wird so nicht funktionieren. Die werden am Ende wieder gewinnen und die glorreiche Elish Norn wird untergehen. Aber das ist jetzt ja nur mal so eine kleine Randnotiz. Von mir kriegt das Ding ein Spiel. Es hat mich total begeistert, weil ich finde auch, dass dieses Complete, dass die Phyrexianer das anders schreiben, das ist ja nicht nur, weil die edgy sind, sondern das hat ja was zu bedeuten, weil für dich als Mensch bedeutet Complete, dass etwas ganz ist und passt. Und für Phyrexianer bedeutet das, etwas ist erst Complete, wenn man es einmal auseinandergenommen hat, komplett jedes Einzelteil zersägt und gehäutet und dann zusammengesetzt hat, so wie das der große Plan oder die große Lehre der Maschinen will, und dann ist es erst perfekt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Außerdem finde ich es gut, dass Kaldra sich schon wieder gegen die Leute wendet, die es benutzen wollen, denn Glissa hat es ja schon zusammengebaut, nur damit Memnach es ihr dann um die Ohren gehauen hat. Kaldra ist also immer ein Verräter dieser seltsame Roboter. Man sollte dem nie trauen. Und ich finde es sonst eigentlich ein gutes Equipment. Gut, wenn es dir mal, wenn dieser Charm weg ist und du keine Wege hast, das umzuequippen, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber ich mag das einfach, weil es New Phyrexia ist.
Ich muss ja sagen, ich finde es erstmal witzig, die Idee, das als Complete auszusprechen. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, Freddy, dass Wizards dich noch bitter enttäuschen wird, weil doch in spätestens 5 Jahren kommt, und wir wissen alle, dass es kommen wird, wird Phyrexianized Eldrazi oder sowas kommen. Und dann wird überall noch ein Rakul dran gehängt, so wie damals auf Innistrad. Und dann kommt Kaldrakul, Complete Rakul. Und dann darfst du dich an dem freuen.
Elesh Rakul.
Komplett Rakul. Ich finde es tatsächlich aber vom Kartendesign und auch vom Flavor her ganz witzig. Ich habe mich super gefreut, als ich die Karte gesehen habe, weil für mich das eben die Nostalgie genau getroffen hat. Und ich finde auch ich bin ja wesentlich weniger flavor-savvy als ihr beide. Das heißt, ich weiß gar nicht so genau, ehrlich gesagt, was Caldera wirklich ist und was die bisher so gemacht hat. Aber für mich sieht es einfach so aus, dass da einfach, da lag das Schwert rum, da lag das Schild rum und da lag der Helm rum. Und dann kam so ein Germ, hat alle drei in die Hand genommen und sich den Helm aufgesetzt und ist jetzt halt so ein krasser Wegfucker, so, der einfach mit diesen Waffen rumläuft und einfach Leute abfuckt. So. Und das finde ich irgendwie voll eine in Ordnung Inkarnation von Caldera, die Raum lässt in einem zukünftigen Set dann eines Tages, wenn irgendwie Return to Mirrodin oder sowas kommt, die richtige Caldera, die dann wirklich so Caldera Reborn oder was auch immer so zu bringen. Naja, also deswegen von mir auch ein kleines Spiel. Nicht, weil ich finde es gameplaymäßig, finde ich es eine total uninteressante Karte. Ist einfach ein fettes Equipment, das macht einen Haufen Zeug, kostet irgendwie 7 Mana zum Equippen. Werde ich nie in irgendwelchen Decks spielen, weil ich das einfach irgendwie unnötig finde. Aber ein bisschen nostalgiemäßig gefällt mir das alles.
Was es vielleicht ein Spiel gegeben hätte, wäre, wenn, so dumm es klingt, wenn das ein Colorless Commander geworden wäre, mit, keine Ahnung, der Germ an sich ist, also den Text von Grist, weil eine Sache muss ich mal kurz hier sagen, so viel Commander, wie sie rausbringen, ich kenne mehrere Leute, die seit Jahren auf neue Colorless Commander warten und jedes Mal, wenn ein Artefakt Commander rauskommt, steht da, übrigens, der hat noch eine Activated Fähigkeit, so, nein, ihr bekommt keine neuen Colorless Commander.
Ja. Ist übrigens auch ein bisschen unsinnig, also nur ganz kurz noch abgeschwiffen, dass das jetzt immer noch, also das wurde ja jetzt umbenannt auf Black Phyrexian Germ, dass das immer noch Black Germs sind, weil Sheoldred ist tot, die wurde als eine der ersten ausradiert, weil sie nicht in den Plan passt. Also entweder sollten die Dinger colorless sein oder halt Bandfarben.
Naja, aber Germs sind ja irgendwie Krankheitserreger und die kommen aus dem Sumpf, da sind keine besonders guten Hygienemaßnahmen.
Aber Sheoldred hat sie gemacht.
Anyways, ich glaube, es wird Zeit weiterzugehen, damit wir hier noch die Folge heute in der christlichen Zeit durchbringen. Ich mache mal weiter mit der nächsten Karte, die ich mitgebracht habe. Und es ist tatsächlich ein bisschen mehr als nur eine Karte. Es ist der ganze Cycle und es ist wieder so ein bisschen diese Sache, was du vorhin gemeint hast, Freddy, dass manche dieser Karten im Set sind halt einfach für Modern und nicht unbedingt für Commander. Und es geht um diesen Evoke-Cycle. Also alle diese 5 Kreaturen, die haben alle eine ETB-Fähigkeit. Also zum Beispiel im Fall der schwarzen Kreatur, das sind immer so Incarnations, lässt du den Gegner deiner Wahl eine Karte abwerfen. Und sie haben immer die Fähigkeit, Evoke, Exile, a card mit derselben Farbe wie diese Kreatur von deiner Hand. Und Evoke ist eben, du kannst diese mit den alternativen Mana-Kosten spielen und dann wird sie direkt geopfert, wenn sie ins Spiel kommt. Und ich finde, dass die alle eigentlich nicht sonderlich gut sind für Commander. Ich finde den schwarzen vielleicht spielbar und ich finde den weißen spielbar. Ich weiß es nicht, ob wir alle sagen wollen. Ich würde sagen, so, das ist so ein bisschen eher so der Punkt, wo wir über diesen Cycle per se reden oder über diese Mechanik. Und die Leute können sich das dann nachgucken, weil das dauert jetzt halt ewig, bis wir die alle gesagt haben. Aber die Effekte von denen sind alle relativ klein. Ich meine, der Rote macht irgendwie 4 Schaden, wenn er ins Spiel kommt, hat 3-3 Double Strike. Der Weiße ist eben noch gut, weil der exilt eine Kreatur, das bringt auch im Commander was. Aber dann irgendwie der, ich weiß gar nicht, was der Grüne genau macht. Also es ist alles so ein bisschen so, die Effekte sind irgendwie dann doch ein bisschen zu klein, dass sie dir im Commander wirklich was bringen. Und man muss halt bedenken, die Evoke-Kost ist halt nicht for free, sondern du two for once dich halt immer. So, du ballerst dir eine Karte aus der Hand weg. Das ist schon eine signifikante Kost. Und wenn die dann nicht mal Flash haben, so wie der Rote, dann finde ich das halt einfach unspielbar im Commander, meiner Meinung nach. Den Weißen finde ich in Ordnung, in zum Beispiel in einem Blink-Deck. Und bei manchen von denen könnte man noch darüber diskutieren, aber auch der Blaue, der ja nicht mal ein wirklich vollwertiger Counterspell ist, sondern das nur irgendwie oben auf die Bibliothek legt und auch nur Kreaturenzauber, ist halt nicht so das, was ich jetzt finde, was gute Value-Trades sind im Commander. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Von mir gibt es für diesen Cycle, wenn man das so will, ein Exil, auch wenn ich den Weißen definitiv in meinem Blink-Deck spielen werde in Pramikon.
Hört mal übrigens, also das ist ein guter Anschluss an die Radio Ravnica-Folge. Da meinte Blacky nämlich noch, dass da war der Weiße noch nicht bekannt und der hatte die Befürchtung, dass der Weiße wieder der Schlechteste werden würde. Aber jetzt in dem Cycle würde ich sagen, ist der Blaue mit Abstand der Schlechteste.
Ich würde sagen, der Rote.
Naja. Ja, der Rote kann noch mehr machen als der Blaue, der ist noch nischiger und dann kannst du halt auch einfach einen Counterspell benutzen. Ich würde dem Cycle auch ein Exil geben. Davon hat mich jetzt bis auf die Namen der Karten, die ich sehr schön finde, wie Grief, Solitude, Subtlety. Das ist wieder das, was ich meinte. Da ist halt innerhalb dieses Cycles wird ein Bild gezeichnet. Das finde ich schön. Aber ja, ich finde die jetzt auch nicht besonders spannend und gebe denen auch eher ein Exil aus Langeweile.
Kommt auf die, bei mir ein bisschen so auf die Karte genau an, weil, wie du gesagt hast, Weiß hat viel Flickerzeug und der Weiße ist mit einem Swords to Plowshare, ist wahrscheinlich definitiv der Beste für Commander. Ich mag auch den Grünen sehr, vor allem für 1v1-Formate, aber auch in Commander, weil der ist ein 3-Mana 3-4 Elemental, der Flash hat, mit Reach reinkommt und quasi Loaming Shaman, einen Friedhof unten, unten auf die Bibliothek legt, weil den kann man auch, genau wie du gesagt hast, in Graveyard-Decks.
Cool. Stimmt.
Wenn du in Graveyard-Decks auch kannst, auch deinen eigenen Friedhof schützen und sonstiges. Ich finde den viel mehr versatile, als Leute den Credit geben.
Ja, doch, der ist tatsächlich cool.
Und ja, aber den Rest, also ich bin auch mit der Meinung, dass der Blaue einfach so eine Nische hat, dass ich den eher nicht sehe. Der Schwarze ist für mich einfach nur dediziert für Discard-Decks und Fury halt, wenn man Damage amplifieren kann, wie jetzt eben in Torbran, kann ich den durchaus sehen. Weil es ist wirklich nicht schlecht, teilweise mehrere Utility-Kreaturen wegzuhauen. Und das ist einer der wenigen, die halt nicht bloß One-for-One sind, in dem Fall. Aber grundsätzlich auch ein Exil.
Der Punkt einfach, warum ich das hier erwähnen wollte, ist, weil es gab ja dann doch einigen Hype um diesen Cycle, hatte ich den Eindruck. Oder es wurde sehr viel über diesen Cycle geredet. Und ich glaube, dass es so ein bisschen verlockend wirkt, als Commander-Spieler zu denken, ach krass, ich kann die for free casten und mit Flash und das ist ja super mächtig. Aber man sollte einfach sich so ein bisschen im Kopf behalten, dass es halt einfach nicht for free ist und dass das durchaus ein bisschen eine Trap sein kann. Und man dann merkt, so cool ist es gar nicht. Das ist eher so Emergency-mäßig. Und man sollte sie dann eher sich vorstellen, würde man die Karten auch spielen, wenn sie nicht die Evoke-Ability hätten.
Jochen, go!
Wir kommen jetzt von einer Enttäuschung zur nächsten. Also,
wir sind so negativ heute irgendwie.
Nein, das ist ja, ja, ich habe doch hier auch, ich habe sogar dein Rakdos-Spieler rein im Spiel gegeben. Ja, ich habe mein Herz heute weit aufgesperrt. ich habe allerdings, und das tut mir selber ein bisschen leid, weil an der Karte stimmt so vieles, dass der Subjekt, also dass Teile von mir gerne einfach nur Flavor-Spiel gegeben hätten. Captain Ripley Vance. Seit es die Spitfire-Bastion gibt, eines dieser Transform-Länder aus Ixalan, möchte ich eigentlich Captain Ripley Vance erleben. Es ist eine Piratin mit 3-2, Mono-Rot, 2 beliebige, 1 Rot. Und whenever you cast your third spell each turn, put a +1/+1 counter on Captain Ripley Vance, then it deals damage equal to its power to any target. Das ist ein ziemlich lustiger Effekt, muss ich sagen. Aber es gibt halt ein Exil von mir, weil das wird nicht passieren. Weil die Hürden schon sehr hoch sind dafür, dass man dann einem Ziel halt Schaden zufügen kann. Es wäre jetzt nochmal was anderes, wenn das dann wirklich das ganze Schlachtfeld abbrennt. Was dazu passen würde, dass das so viele Kanonen auf dem Bild sind. Diese Frau hat Kanonen auf ihren Schultern, also kleine Kanonen, und um sie rum sind überall Kanonen. Das ist fantastisch. Das hat mich fast zu einem Spiel inspiriert. Aber ich glaube einfach, dass die Karte so mega nischig ist, dass ich schon Lust hätte, mir ein Deck damit zu bauen, aber niemals mit der Absicht, dass es richtig, richtig gut wird. Das wäre dann einfach nur yo, ho, Piraten, go. Aber dafür gibt es halt doch nur ein Exil.
Hat ja auf dem Discord Tour Talk als Spitznamen bekommen. Aber ich gebe dir auch ein Exil aus einem ganz einfachen Grund, weil ich jetzt erst merke, dass diese 1-1-Marke nur auf den dritten Spell triggert. Ich hätte gedacht, die wird einfach an sich größer, quasi wenn du Spells castest. Und danach kannst du halt so wie in wie Hala ein bisschen bauen, dass du halt erstmal +1/+1 Marken aufbaust und dann halt deinen Turn machst, wo du dann 3 hinterher haust und dann nochmal 3 hinterher. Aber nee, so spielt sie sich überhaupt nicht. Und sorry, aber da spiele ich einfach Hala.
Ja, der ist vor allem nicht monorot. Also du kriegst da noch was dazu.
Also Gameplay-wise gebe ich euch recht. Ja. Unspielbar. Richtiger Crap. Also selbst wenn du so, die einzige Möglichkeit, diese Karte spielbar zu machen, ist, dass du irgendein krasses Storm, Spellslinger, Megadeck hast, wo du die ganze Zeit Spell spielst. Und dann wirst du dich jedes Mal aufregen, wenn du sie ziehst, weil sie einfach fucking tot ist. Und dann legst du sie und dann macht sie mal ab und zu einen Schaden und so. Absoluter Quatsch. Aber ich gebe ihr ein Spiel, weil A, der Name ist badass. Ripley Vance. Das wollte ich schon wissen, wer das ist, seit ich den Flavortext von Spitfire Bastion gesehen habe. Und B, ich finde diese kleinen Flavor-Callbacks einfach cool und das Set steckt wieder mal voll mit denen. Also Wizards ist, das hat einfach so zu einer Kunstform entwickelt, diese kleinen Flavor-Callbacks und so. Eine Karte, die ich heute später noch erwähnen werde, kann das auch, macht das auch. Das finde ich einfach so geil, dass Wizards das macht, diese kleinen, coolen Fanservice-Moments. Und es gibt sicherlich irgendwo auf der Welt Leute, die gesagt haben, so richtig cool, jetzt habe ich hier diesen einen coolen Pirat. Und das dritte ist so, yo, sie hat zwei Kanonen auf der Schulter. Wie kann man dem kein Spiel geben? Wenn man dem kein Spiel gibt, so wie ihr beide, dann hat man keine Seele.
Ich kann aber sagen, welche Karte ich ins Spiel gebe. Und zwar ist es eine Karte, wo einfach viele Leute nicht drüber reden, weil sie wurde einfach gespoilt und Leute, das ist nur eine Ankommen, ich schaue sie mir gar nicht an. Liquid Metal Torque. Das ist ein 2-Mana-Artefakt mit Tap, Add Colorless und Tap, Target Non-Land Permanent becomes an Artifact in addition to its other types until end of turn. Diese Karte ist mein Pick für die unterschätzteste Karte in ganz Modern Horizons und vielleicht sogar eine der Top 5 Karten in dem ganzen Set. Wieso? Liquid Metal Coating ist eine unglaublich starke Karte. In jeder Farbe, die Artifact Removal hat, denn, oh Mann, Rot kann keine Enchantments loswerden. Ich mache das Enchantment zu einem Artefakt und schieße es um. Grün kann keine hat kein Spot Removal. Ich mache diese dumme Kreatur zu einem Artefakt und schieße sie um, indem ich Reclamation Sage flicker. Oh, Blau hat das nicht. Ich mache es zu einem Artefakt und schieße es um. Liquid Metal Coating ist einer der schönsten Control-Karten in Farben, die normalerweise nicht mit Control assoziiert sind. Und klar, man kann keine Länder wie ein Liquid Metal Coating an sich machen, aber ich habe selbst Liquid Metal Coating schon in mehreren Decks gespielt und finde sie jedes Mal eine super sweete Interaktion und man kann auch kann sie auch politisch einsetzen, um anderen Leuten quasi zu helfen und das auf einen 2-Mana-Mana-Rock noch zusätzlich zu printen. Also, top.
Also kurz zur Erklärung für alle Leute, die das nicht wussten. Liquid Metal Coating ist ein Artefakt, das es bereits gibt und das hiermit als absolutes Hidden Gem also empfohlen wird für euch, das denselben Effekt macht wie Liquid Metal Torque, aber kein Mana Rock ist. Und ich glaube, es kostet einen Mana, ne? Liquid Coating. Ah, kostet auch zwei.
Kostet auch kein Mana, aber du kannst es auf Länder machen.
Nee, von mir auch absolutes Spiel. Ich gehe mit allem, was du gesagt hast, mit. 100%. Es ist eine coole Karte. Und das ist ein Mana Rock, es ist noch praktisch. Dafür hast du die Non-Land Clause, ist ein spannendes Design. Und es ist eine underrated Karte. 100% Spiel.
Ich finde es lustig, dass ihr sagt, dass es eine underrated Karte ist und damit absolut recht habt. Aber wenn man mal der aktuellen Commander-Formel folgt, dann wird es nicht lang so bleiben, weil Mana Rocks für 2, die sind halt der heiße Scheiß. Und selbst Leute, die mit nichts damit anfangen können, was diese Karte eigentlich so super cool macht, werden die trotzdem in ihre Decks packen, weil es ein Mana Rock ist für 2. Was das sehr, 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 sehr attraktiv macht. Aber wie Freddy und Fritz schon gesagt haben, der Effekt ist bombastisch gut. Und das ist, also, das Ding ist wirklich absolut, es ist spielbar, ist ja nicht untertrieben. Dass ich würde sagen, das wird schon ein bisschen so stapelig werden.
Das glaube ich nicht. Dafür ist es zu fringe, aber es ist definitiv ein absoluter Geheimtipp für Leute, die coole Technology wertschätzen.
Du bist drauf, Fritz.
Okay, ja. Wir hatten es gerade schon von interessanten, nischigen Story-Callbacks. Und meine nächste Karte ist das und noch so viel mehr, denn es ist auch eines der absolut fantastischsten Planeswalker-Designs seit wirklich langer, langer Zeit, zumindest in meinen Augen. Und zwar handelt es sich um Gaia Drone, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, Gaia Drone Dihada. Eine Grixis-farbene Planeswalkerin, ein Mana und Grixis-Farben, kommt mit 4 Loyalitätsmarken ins Spiel und hat Schutz von bleibenden Karten mit Corruption Counters. Jetzt fragt man sich, woher zur Hölle sollen Karten Corruption Counters bekommen? Und natürlich macht die Hada das direkt selber, nämlich mit der +1-Fähigkeit. Sagt sie, jeder Gegner verliert 2 Leben und du bekommst 2 Leben. Und du darfst einen Corruption Counter auf bis zu eine andere Kreatur oder einen Planeswalker legen. Dann hat sie die nächste Fähigkeit -3. Du kriegst die Kontrolle über eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl bis zum Ende des Zuges, darfst ihn enttappen und eine Corruption-Marke auf diese Kreatur oder diesen Planeswalker legen und dann kriegt das Ding noch Eile und kann für dich also angreifen. oder sonstige Dinge tun. Und ja, nicht besonders überraschend. Natürlich gibt es auch noch die Ultimate minus 7. Man kriegt die Kontrolle von allen Permanents mit Corruption Counters auf ihnen drauf. Und ich bin mehrfach mit dieser Karte in Love gefallen, also habe mich mehrfach in sie verliebt. Zum einen einfach, weil ich die Mechanik extrem spannend finde. Ich finde, das ist so eine Karte, die ein sehr gutes Argument dafür macht, dass Planeswalker vielleicht doch Commander sein sollten, weil sie fühlt sich so commanderig an irgendwie einfach. Und das Zweite war, ich habe auf Twitter gesehen, jemand, der sich super darüber gefreut hat, dass es diese Karte gibt und der dann verlinkt hat einen Tweet, wo er von einem Flavor-Deck von ihm erzählt hat in Januar 2021 oder 2020, wo er gesagt hat, hier, ich spiele diese absolute Crap-Karte, weil die Artwork sieht ein bisschen aus wie Gaiadrone Dihada und ich spiele die halt, weil ich habe dieses Theme-Deck und Wizards wird vermutlich niemals Gaiadrone als Planeswalker drucken. Und jetzt haben die das einfach gemacht und ich finde das einfach so nice, dass die das machen und dann auch noch so ein bombiges Design haben, also ein totales Spiel von mir.
Von mir gäbe es da, also spielerisch ist an der überhaupt nichts auszusetzen. Die ist ein Planeswalker, der sich selber beschützen kann, was ja, also nicht vollständig, aber zumindest in einem nicht unrelevanten Maße. Und eigentlich sind alle Fähigkeiten, die sie mitbringt, auch ziemlich cool, aber das ist halt so ein bösartiger Abschaum in der Story, Gaiadrone Dihada, dass sie von mir, also die kriegt, ist fast so hoch auf der Exil-Skala wie Liliana, nicht ganz, aber fast.
Ich meine, ich mag's, dass sie Gain Control of Each Permanent hat mit Corruption Countern, dass sie an sich nicht direkt ein Race to the Ultimate ist und man möchte sie eigentlich in den Spiel, in den Deck verwenden, wo man, ich sag mal, wie Solkana, wo der Life-Gain relevant ist, wo man versucht, sie zu beschützen mit und dann halt immer wieder dieses Life-Gain, Life-Drain, Life-Gain, Life-Drain macht. Weil ich finde den zweiten Effekt leider ein bisschen schwach für den Commander, weil er sie auf 1 lässt, wenn du sie direkt spielst und dann den Threaten-Effekt machst. Aber an sich ist es einfach eine super solide Karte und ich gebe ihm mal halt so ein Spiel, aber halt ein bisschen whelmed bin ich von der zweiten Fähigkeit und deswegen, naja, nicht so das hohe Spiel.
ein Mittelspiel.
Ja. Freddy hat so viel Fury Road geguckt. Mittelmäßig.
Du hast bestanden. Mittelmäßig. Medioker. Was ich auch mittelmäßig finde, das ist ein Effekt, der immer wieder auftaucht und immer wieder gespielt wird und jedes Mal zur Frustration führt. Das wird die Glimpse of Tomorrow sein. Das ist eine Karte, die 0 CMC hat, Sorcery, Suspend 3 und dann für 2 rote Mana. Also in 3 Runden passiert es, nachdem er diese Karte gespielt hat. Oder man cheatet die irgendwie für 0 raus, was auch geht mit mehreren Mitteln. Shuffle all permanents you own into your library. Then reveal that many cards from the top of your library. Put all non-aura permanents cards revealed this way onto the battlefield. Then do the same for aura cards. Then put the rest on the bottom of your library in a random order. Das heißt quasi, dieses Ding polymorph dein ganzes Board inklusive Länder. Und es kann natürlich auch sein, dass je nachdem, wie es halt aussieht, man sich selbst ein bisschen hart zurücksetzt und oder halt die krasse Scheiße bekommt. Oder jemand Flash Containment Priest rein und du heulst in der Ecke. Aber das passiert mit relativ vielen Karten.
Ja.
Ich mag diese Art von Chaos-Effekt aus dem Grund nicht, weil erstmal ist so eine Karte, die halt immer wieder so ein bisschen zum Resolven dauert und in den meisten Fällen endet man eh bloß mit dem, was man gestartet hat, weil man keine wirkliche Kontrolle über die Permanence hat oder man geht eine Combo-Richtung. Also entweder man combot off oder man erwischt halt lauter Länder, lauter Kreaturen und dann ist man am Ende am gleichen Punkt angekommen, nur dass man vielleicht nochmal ETBs triggert oder sowas. Und da finde ich, da ist es nicht wert, eine Karte, die so lange, die oftmals wirklich lange zu resolven braucht, benötigt, um dann die ganzen Trigger zu stacken und dann zu schauen, hey, wie funktioniert denn das? Und im Zweifelsfall halt entweder zu, ups, sorry, ich habe mich komplett aus dem Spiel genommen oder ups, ich gewinne.
Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was die Karte angeht auch. Also einerseits gibt es einen gewissen Teil von mir, der da schon angeregt ist zum Bruen, weil ich dann doch immer mehr denke, bei dieser Art von Mass-Polymorph-Effekten, was es ja im Prinzip eigentlich ist, ich stelle mir es witzig vor, ein Deck damit zu machen, das halt viele Counter macht und bla bla bla, also vielleicht irgendwie Kaika oder sowas in der Art und dann polymorphst du irgendwelche witzigen Sachen ins Spiel. Meistens ist es dann in der Praxis doch nicht so lustig, wie man sich das vorstellt und ich sehe auch den Punkt, mit dem, dann macht man das halt irgendwie alle drei Züge, das willst du ja eigentlich nicht mit diesen Effekten. Eigentlich willst du ja einmal deine Counter machen und dann boom, deine Finisher ins Spiel bringen und dann einfach kloppen. Und nicht dann irgendwie drei Züge später schon wieder denselben Spaß von vorne machen. Das heißt, ich glaube, ich bin super hin und her gerissen bei der, aber ich glaube, ich finde sie nicht cool genug, um ihr ein Spiel zu geben. Und deswegen muss ich ihr ein Exil geben, auch wenn ich jetzt nicht per se sie richtig, richtig schlimm finde.
Also ich gebe Karten generell ein Exil, wenn die das Gefühl bei mir auslösen, ja, die könnte gut sein, aber die nervt mich, wenn ich sie selber ausspiele. Und das fällt halt sehr stark in das Territorium dieser Karten. Ich glaube, ich hätte kein einziges Mal Spaß, wenn ich diese Karte ausspiele. Es ist so ein elendlanger Vorgang. Und ja, dafür ist es dann halt doch nur wieder Zufall. Und ich will ja durchaus die Welt brennen sehen, aber dann doch nicht so.
Kontrolliert abbrennen, ne? Kontrolliert abbrennen.
Ich meine, wobei, ganz kurz, ich glaube, ich muss mich revidieren. Tatsächlich gebe ich ihr ein Spiel aus dem simplen Grund, weil ich sie mal testen werde in meinem Pramikon-Deck, in meinem Flicker-Deck, wo ich viele Karten drin habe, die tatsächlich Tokens produzieren, also Kreaturen, die on ETB eben mir Tokens machen, und einen Haufen ETB-Effekte. Das heißt, eigentlich, wenn ich alle drei Runden resette und einen Haufen neue Sachen ins Spiel kriege, könnte das sogar ziemlich cool sein für ein anfängliches Investment von 2 Mana, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich revidiere hiermit offiziell zu einem Spiel.
Aber wieso alle 3 Runden resetten? Die KDX suspendet sich doch nicht.
Oh, ups, ich dachte gerade. Fail. Das passiert, wenn man den ganzen Tag als Eisverkäufer arbeitet. Ich war irgendwie der Meinung, sie hat diese Claws, wisst ihr, diese Claws da von diesen alten, dass sie sich selber wieder mit Timecountern exiliert. Dann macht sie das halt nur ein einziges Mal. Uff, okay, dann muss ich, keine Ahnung, Spielexil. In dem Fall muss ich sie, ich werde sie mal testen, also gebe ich ihr ein Spiel, aber ein verhaltenes Spiel.
Ich habe ja gesagt, ich will die Welt brennen sehen durchaus, wenn auch nicht auf die Weise, die die Karte zuvor jetzt hatte. Aber ganz dem Thema getreu, nenne ich mal als Spielkandidaten für mich das Obsidian Charmor. Das ist ein 4-4 fliegender Drache für 3 und 2 Rot. Der kostet 1 weniger für jedes Land, das deine Gegner kontrollieren, das farbloses Mana herstellen kann. Und wenn er ins Spiel kommt, dann darfst du ein Non-Basic Land zerstören, das ein Gegner kontrolliert. Das ist einfach eine tolle Karte. Also ein 4-4-Drache ist sowieso schon mal nicht irrelevant. Ein 4-4-Drache kann viele tolle Dinge tun, weil er auch noch fliegt. Und es hat, was reden wir denn? Da ist ein Drache, ist geil. Er zerstört ein Non-Basic. Das ist so die Landzerstörung, auf die sich alle einigen können, dass sie cool ist und fair. Man kann natürlich mit Flicker dann auch wieder übertreiben, aber es ist jetzt auch mal wir müssen ja nicht gleich das Schlimmste annehmen. Und dann profitiert er von etwas, was auf jeden Fall immer vorkommen wird. Leute werden immer versuchen, ihre Mana-Base zu optimieren. Und alle Utility-Länder, die da drin sind, machen dir das Ding zu einem 2-rot-4-4 fliegenden Drachen, der auch noch eins davon dann wegballert. Also das ist so eine nette Ansammlung von tollen Dingen, dass ich da nur ein Spiel geben kann, ein feuerspeiendes Spiel.
Ich werde den auch spielen, aus anderen Gründen, nur ich werde den flickern und ich werde böse sein.
Ich werde ihn auch flickern wahrscheinlich. Ich habe versucht, den Anschein des Guten aufrechtzuerhalten, aber warum?
Also ich muss ganz generell sagen, ich finde, Non-Basic Land Destruction sollte insgesamt mehr auf dem Radar von Leuten sein, als was man in Commander halt machen kann und was eben tatsächlich durchaus relevant ist und es sich schon lohnt, darüber auch nachzudenken, Slots darauf zu verwenden. Aber ich finde 4-4 fliegend irrelevant im Commander. Das ist halt egal. So, das bringt dir nichts, das macht nicht wirklich irgendwas in den allermeisten Fällen. Flickern ist cool, dass du den kannst, dass er ein Creature Body ist. Ich muss aber sagen, wenn ich in meinen Decks mir vorstelle, ich mache Non-Basic Land Hate rein, dann würde ich den tatsächlich eher in Form von sowas wie Dust Bowl oder sowas machen, also auf Ländern zum Beispiel, die eben quasi keinen anderen Spot mir wegnehmen. Und deswegen werde ich dem jetzt erstmal noch ein Exil geben, weil ich irgendwie so ein bisschen abgesehen vom Flickern sehe ich nicht so viel Upside und ich sehe für mich selber in meinen Metas, in denen ich spiele, nicht so, dass ich jetzt 5, 6 Non-Basics pro Game zerstören muss, sondern ich will halt ganz gerne diesen Effekt mindestens einmal haben, dass ich im Notfall die Cradle kaputt machen kann, wenn jemand damit irgendwie total durch die Decke geht. Aber nicht jetzt irgendwie, niemand darf mehr Non-Basics spielen, außer ich.
Die Cradle oder vielleicht auch deine nächste Karte.
Ja, oh, Freddy, ich wollte die tatsächlich ersetzen mit was anderem, weil ich dachte zwischendurch, wir sind zu negativ. Ich kann sie jetzt trotzdem sagen, oder ich sag was ich mit dem Spiel mitgebracht habe. Mein Exil geht allerdings an Yavimaya. Und es ist absurd, weil ich Yavimaya cool finde. Ich finde eigentlich alle Karten, die allermeisten Karten, die Yavimaya im Namen haben, immer cool. Flavormäßig finde ich das einen schönen Wald. Ich mag Grün, ich mag Wälder, ich mag Bäume. Ich bin ein Treehugger, ich gebe es zu. Sue me. Aber Yavimaya ist einfach Urburg in Grün. Das sagt, alle Länder sind Wälder. Und ich fand es im ersten Moment, als die gespoilt wurde, irgendwie cool. Aber dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und dann dachte ich mir so, ja, okay, was bringt das jetzt? Okay, kannst ein bisschen mit Forest Walk irgendwie cute sein und dann was? So, also es gibt so, das Krasse an Urborg ist halt, dass es super krass synergiert mit diesen ganzen Sachen, die halt Mana von Sümpfen verdoppeln oder eben mit Cable Coffers, die ja auch ein Reprint bekommen hat jetzt in Modern Horizons 2. Und ich finde so ein bisschen, man muss jetzt auch nicht auf Teufel komm raus aus jeder Karte, die irgendwie ikonisch ist, unbedingt einen Cycle machen. Mittlerweile kam ja sogar ein Tweet von Aaron Forsyth, dass vermutlich das gar nicht zum Cycle werden wird, wegen diesen Karten Destroy All Plains, Destroy All Islands, was es ein paar in Modern gibt. Und das ist der Grund so ein bisschen, warum sie da vermutlich nicht in einem Modern-relevanten, legalen Produkt den Cycle vervollständigen werden, sondern eher vielleicht mal in einem Commander-Produkt oder so. Aber es ist so ein bisschen, ich finde sie halt spielerisch nicht so spannend. So, was bringt, was, das ist so fringe, dann irgendwie zu Wäldern zu machen und so, das ist irgendwie nichts, was mich interessiert und deswegen Exil von mir für Yavimaya.
Ich würde dir auch ein Exil geben, einfach nur, weil ich kein einziges Deck spiele, wo ich mir vorstellen kann, dass die einen Platz hat. Und sonst muss ich eigentlich genau das sagen, was Fritz gesagt hat. Ich liebe die großen magischen Wälder, aber so weit geht meine Liebe dann nicht, dass ich die Karte reinpacken würde.
Also ich finde es ja ganz lustig, weil der Tweet von Aaron Forsyth warnt ja quasi so ein bisschen, dass man Marsland Destruction dann mit den anderen spielen kann und dann den Planeswalker dahinter hat, um dann quasi zu ulten. Wortwörtlich, das Deck existiert. Also es existiert jetzt in Modern bereits. Und dank dieser Cleansing Wildfire, die sie geprintet haben in Zendikar Rising. Also das wird das macht das Kraut nicht fett, wenn sie den Cycle vervollständigen würden, außer vielleicht die rote wegen Valakut, was halt wirklich interessant, was halt wirklich was wäre. Aber ich widerspreche euch da mal und gibt es Teil ein Spiel, denn es gibt für mich schon genug Wege, da Wälder zu abusen. Sei es der Orkish Lumberjack, mit dem ich Wälder opfern möchte, sei es Arborölf, mit dem ich dann aus Nykthos einen Wald machen kann und dann Nykthos nochmal enttappen fürs Doppelte, sei es, ja wie gesagt, du hast ja so Forest Walk gesagt, aber ich bin auch ein großer Freund von Waiting in the Weeds, was halt für alle Forests lauter Katzen macht.
Allein für den Orkish Lumberjack, okay, das ist wirklich fucking funny. Ich habe nicht an den gedacht. Das ist einfach so eine sinnlose Anwendung von Yavimaya. Ja, auch so flavormäßig so. Ich spiele jetzt hier dieses Land. Alles wird zu Wäldern. Yavimaya, wir lieben uns. Boom, Bäume. Abholzen. Und ich mache das, damit ich die abholzen kann mit einem Ork.
Ja. Du spielst in der einen Hand, hast du Yavimaya und in der anderen die akkubetriebene Kettensäge.
Und allein aus dem Grund würde ich schon spielen, weil ich liebe einfach die Idee von Orkish Lumberjack und Yavimaya.
Das ist schon sehr witzig. Ich stelle mir das so vor, so die gegnerische Armee sitzt in ihrem Sumpf und auf einmal gucken sie sich so um und alles ist so Bäume und Blüten und schön und so und sie wundern sich und sie freuen sich total. Und dann hört man so in der Ferne hört man so das Geräusch von so einer Kettensäge langsam näher kommen.
Und wenn wir schon mal über Ressourcen sprechen, rede ich mal über meine letzte Karte und ein Spiel, das mich überrascht hat. Oder eine Karte, der ich ein Spiel gebe. Und die Karte hat mich sehr überrascht. Das ist nämlich der Academy Manufactor. 3 Mana, 1/3 Artefakt, Kreatur, Assembly Worker. Immer wenn du einen Clue, Food oder Treasure Token machen würdest, erstellst du stattdessen eins von jedem. Und ich denke mal, Clue, Treasure und Food werden jetzt dazu, wenn wir vorgehen, die Staples werden. Also quasi in der Zukunft, denke ich, das werden so die drei Artefakttypen sein, die so evergreen sind, sage ich jetzt mal. Was ich eigentlich auch gar nicht schlecht finde. Doch ich finde, auf der einen Seite ist die Karte richtig cool, weil das macht andere Karten, wie zum Beispiel dieses Cookbook und Astro Madu, ich geb dir auf das Fressbrett Koldikula, dann auch in anderen Decks interessanter wird, wenn man dieses Kochbuch noch holen kann. Und aus dem Kochbuch werden auf einmal drei Token. Eine davon kann Karten ziehen. Und die andere kann man für verschiedene Wege verwenden, wie zum Beispiel Akiri Lineslinger, um massive Token-Dinge zu generieren. Und es ist eine Karte, wo ich noch keinen konkreten Nutzen habe, außerhalb von der...
Ich muss kurz nachfragen. Redest du von Asmora Nomadica, da ist die Nakuldaka?
Richtig, Astra, ich muss zum Aldi und Pasta kaufen.
Ah ja, okay. Wollte nur wissen, ob du von Asmora Nomadica, da ist die Nakuldaka, redest.
Oder Guillaume. Ich habe noch keinen anderen Nutzen dafür, aber das macht auch die Karten in den Decks interessanter für mich. Und ich bin gespannt, was mit dem Design vor allem in der Zukunft passieren wird.
Ja, das Ding ist auch ein Spiel von mir. Also das habt ja alles, was man als Weißspieler haben will. Das kann Treasures machen und es kann Clues machen. Und es kostet 3 Mana. Da geht ja in mir quasi, gehen mehrere Feuerwerke der Freude gleichzeitig los, wenn ich das Teil sehe. Und es ist ein Assembly-Worker, das ist ein sehr schöner Callback auf diese ganz alten, komischen Golems, die da in Urzas und Mishras Fabriken gearbeitet haben. Ja, ich kann nicht anders, als dem ein Spiel zu geben.
Ich kann euch nur beipflichten, und das ist doch wirklich eine schöne, positive Note, auf der wir jetzt die heutige Folge beenden. Es gibt von mir auch zusammen mit euch ein dreifaches Spiel für diese Karte, denn das Design ist super originell, Punkt 1. Ich glaube, es ist super stark, Punkt 2. Und es ist einfach cool, so, es ist einfach fucking nice. Du kriegst diese 3 Tokens, es ist so elegant, es ist so sexy, es ist alles, was man will von Magic. Und so, es macht 3 Clues, es kostet 3 Mana, wir sind 3 Leute, alle 3 geben ihm ein Spiel, diese Karte muss einfach geliebt werden. Wer diese Karte nicht liebt, hat nie gelebt.
Genau. Ich bin es Food, Fritz ist es Clue und der Jochen ist es Treasure. Oh. Wo es auch ein Treasure gibt. Und man könnte sagen, eine Treasure Trove. Das ist unser Twitter. @CommanderCompass.
Boom, nice Überleitung. Expert Boy. @EDH-Kompass ist allerdings unser Twitter, muss man dazu sagen. EDH-Kompass. Also die Überleitung hat gestimmt, das Handle hat nicht gestimmt. @CommanderCompass ist allerdings unser Instagram und unser TikTok, den muss auch mal wieder hier ein bisschen beworben werden. Der ist jetzt die letzten Tage ein bisschen inaktiv gewesen, weil ich bin umgezogen, aber jetzt bin ich in einer neuen Wohnung und bin ready, wieder richtig krass zu TikToken. Da wird abgegangen und außerdem... Jochen, was ist der Link, der sich verbirgt in unserem Twitter-Profil und wo Leute an einen geheimen Ort voll von Food, Treasures und Clueless People kommen?
Meinst du jetzt den Link zu unserem Twitch-Kanal, wo wir aus dem Pool streamen oder dem zum Discord?
Discord.
Ah, verstehe.
Moment, wir haben einen Twitch-Kanal, wo wir aus dem Pool streamen. Was macht ihr? Ich bin hier auf den Bahamas. Ich krieg ja nicht mit, was ihr da macht. Ihr müsst ja irgendwie Geld verdienen, wenn ihr nicht die Millionen von Wizards bekommt.
Vielleicht findet ihr den Link zu unserem Twitch-Kanal, auf dem wir alle in dem Pool liegen, ja auch auf unserem Discord. Ihr findet da aber auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und zwar ganz egal, ob ihr jetzt Anfänger seid in Commander oder ob ihr das schon ganz lang spielt, ob ihr das Obsidian Charmor 10.000 Mal flickern würdet und dabei böse lachen oder ob ihr jetzt sagt, ich mache solche schlimmen Dinge nicht. Ihr findet da zu fast jeder Spielweise irgendwen, der gern mit euch spielen wird oder euch überraschen. Ihr findet da uns oft und ganz viele andere nette Leute, die euch mit allem helfen, was ihr so an Fragen habt. Und ihr könnt euch, ich habe das schon mal, ich preise das auch immer extern an, ihr könnt zu Freddy gehen und sagen, Freddy, bau mir ein Deck. Und dann
und er macht Freddy, das einfach.
Ja, der lässt dann alles liegen. Der opfert seine akademische Zukunft und baut euch nachts noch ein Deck. Dann habt ihr ein Freddy-Deck, da könnt ihr euch sicher sein, dass es extrem böse ist wahrscheinlich, aber ihr könnt dann auch die Finger wie Mr. Burns so zusammenlegen und einfach nur gemein lachen, wenn ihr spielt.
Exzellent.
Ich glaube, wir müssen eine Sache hier nochmal wirklich betonen. Und zwar, weil wir diese Woche ja mal wieder einen neuen Zuhörerinnen- und Zuhörerrekord aufgestellt haben. Was für eine krasse Journey das war in diesen ersten Monaten vom Podcast. Ich glaube, wir sind bald ein halbes Jahr alt ungefähr. Ich habe es gar nicht so genau im Kopf. Aber danke an euch da draußen, wirklich an jede einzelne Person, dass ihr immer wieder eintunt und euch unser Gelaber anhört, dass ihr uns so coole Reviews da lasst. Übrigens, lasst uns noch mal ein paar coole Reviews da, wenn ihr Bock habt. Und einfach überhaupt, dass ihr einfach mit uns interagiert auf Twitter, auf dem Discord, dass ihr Spaß habt an Magic und dass ihr uns belohnt mit eurer Lebenszeit. Das macht super krass viel Bock, diese Sache hier auf die Beine zu stellen. Und das Feedback ist einfach jede Woche wieder amazing und das macht einfach, ist geil. So, also danke an euch alle da draußen.
Ja, belohnt uns mit eurer Lebenszeit, macht uns noch jünger.
Food Clue und Treasure bedanken sich und melden sich bald wieder.
Ciao. Bis nächste Woche.
Ciao. Ciao. Food out.
Clue out.